Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 13. April 2026, kurz nach 22 Uhr. Das heißt, die Börsen allesamt im wohlverdienten Feierabend. Der Podcast wird natürlich wie immer präsentiert und gesponsert von Just Trade, dem Neobroker von Michael B. Bushaus und seinem Team. Dort könnt ihr sehr günstig fast alle Aktien und schon einige Kryptowährungen handeln, und das Angebot an Kryptos wird auch weiter ausgebaut. Schaut euch also doch bitte gerne mal die Sache an, denn das kann sich für den einen oder anderen sicherlich lohnen. Ansonsten habt ihr es auch gemerkt, letzte Woche Montag war ja der Ostermontag, und da habe ich den Podcast mal ausfallen lassen. Zwar gab es den Handel in den USA, diesen Feiertagshandel, wenn man so will, aber ich war hier in Deutschland zum Grillen eingeladen und wir haben da auch ein, zwei Bierchen getrunken, und da wollte ich mir am Abend nicht doch einen Podcast antun und auch euch das Ganze ersparen. Ja, ansonsten hatten wir dann natürlich eine wilde nachösterliche Handelswoche mit einem sehr wilden Ende, denn am vergangenen Freitag schossen die US-Indizes fast senkrecht nach oben. Hintergrund war natürlich, dass Donald Trump zuvor eine Waffenruhe ausgerufen hatte für 14 Tage und am Freitag dann die Verhandlungen über einen möglichen Waffenstillstand, vielleicht sogar über einen möglichen Frieden in dem Irankrieg stattfinden sollten, beziehungsweise sie haben dann auch stattgefunden. Am Freitag Nachmittag, frühen Abend deutscher Zeit, ja, ging es los, und es wurden auch sehr, sehr lange verhandelt. Am Ende aber verabschiedete sich JD Vance, der US-Vizepräsident, der als Verhandlungsführer vor Ort war, mit den Worten, dass man im Iran die roten Linien klargemacht habe und dieser habe diese nicht akzeptieren können oder wollen. Sowohl Trump als auch die iranische Seite haben sich dann aber hinterher dahingehend geäußert, dass man doch nahe vor einer Vereinbarung gestanden habe. Insofern gibt es durchaus Hoffnung, dass dabei doch noch etwas passiert. Zunächst aber wurde diese Hoffnung zunichte gemacht, und deswegen am Wochenende der Bitcoin beispielsweise, der hatte im Vorfeld sich schon über die Marke von 73.000 Dollar gewagt und fiel dann zurück auf unter 71.000 teilweise. Die Ölpreise natürlich heute im frühen Handel auch deutlich im Plus. Beide, sowohl Brent Crude Nordseeöl als auch WTI, also West Texas Intermediate, das amerikanische Öl, über der 100-Dollar-Marke. Aber im Handelsverlauf ging es dann mit dem Ölpreis etwas zurück. Beide jetzt wieder um bzw. leicht unter 100 Dollar. Und auch die Aktienmärkte zeigten sich dann durchaus nach wie vor sehr resistent. Wie gesagt, die US-Index-Futures in der Nacht noch deutlich rot. Dann auch eine zunächst ja, negative Handelseröffnung. Aber am Ende haben die US-Märkte heute mit deutlichem Plus geschlossen. Dazu kommen wir aber später. Ja, weil aber die US-Index-Futures Verluste signalisierten, eröffnete der DAX zunächst sehr schwach, verlor über 200 Punkte, zur Eröffnung 23.562,19 Punkte. Zum Handelsende hin berappelte er sich dann aber schon wieder, 23.742,44 der Schlussstand auf Xetra-Basis. Das war nur noch ein Minus von 61,51 Punkten oder 0,26%, und nachbörslich wird er etwa 200 Punkte höher, knapp unter der 24.000er Marke getaxt. Also das sieht aktuell ganz gut aus, wobei man hier abwarten muss, was über Nacht passiert. Derzeit ist das ja sehr wild, was wir da erleben. Die Gewinner und Verlierer im DAX: auf der Verliererseite die Deutsche Post, Continental und Deutsche Telekom. Deutsche Post, klar, ist natürlich ein Logistikunternehmen, das braucht viel Treibstoff, Kerosin, Benzin und so weiter. Und ja, mit hohen Ölpreisen werden hier die Kosten steigen. Zudem ist das Unternehmen natürlich staatlich relativ stark reguliert, immer noch dieser Postmarkt. Und ja, das wirkt sich dann eben negativ aus. Die Aktie der Deutschen Post, muss man aber sagen, generell gehört sie nicht unbedingt zu meinen absoluten Favoriten, aber sie ist natürlich ein sehr schöner Dividendenwert mit einer Dividendenrendite von um die 4%. Zuletzt etwas unter Druck geraten, dann wieder berappelt. Jetzt heute verliert sie etwas. Da muss man mal abwarten. Im Mai soll hier die Dividende beschlossen werden, und wie gesagt, das könnte eine Dividendenrendite von 4% bedeuten. Das wäre ja auch nicht ganz schlecht. Ansonsten muss man halt schauen, wie sich die Aktie weiterentwickelt. Zuletzt die Entwicklung angesichts der Lage auch nicht ganz schlecht. Dann Continental, Automobilzulieferer der deutschen Autobranche, geht es natürlich alles andere als gut. Continental versucht sich natürlich umzubauen. Man hat seinerzeit ja Aumovio abgespalten, und ja, generell muss man sagen, die Aktie in den letzten Monaten gar nicht mal so schlecht gelaufen, wenn man sich auch anschaut, ja, wie es da aussieht. Aber nachdem sie zwischenzeitlich bis auf über 75 Euro geklettert war, gab es dann eben kurzfristig einen deutlichen Rücksetzer um fast 20 Euro in Richtung 55, und davon hat sie sich jetzt so etwas erholt. Heute allerdings gibt es dann wieder ein paar Gewinnmitnahmen, ein Minus von 2,3%, aktuell knapp unterhalb der der Marke von 64. Und der Tagesverlierer, die Aktie der Deutschen Telekom. Hier muss man sagen, ein dickes Minus heute von über 6%. Da ist mir jetzt eigentlich nicht bekannt, warum die Aktie so stark unter Druck steht. Man muss sagen, T-Mobile US zuletzt in den USA natürlich auch etwas zurückgekommen. Die Aktie war noch vor wenigen Wochen über 220, jetzt im Bereich von 190 etwa angekommen. Mag sein, dass das so ein bisschen auf der Telekom lastet. Aber generell muss man auch sagen, die Aktie der Deutschen Telekom in den vergangenen Wochen und Monaten eigentlich ein ziemlicher Fels in der Brandung oftmals gewesen. Und insofern überrascht es, dass die Aktie jetzt heute in einem doch am Ende relativ neutralen Marktumfeld, der DAX hat ja am Ende nur etwas mehr als 60 Punkte verloren, über 6% verliert. Also da muss man mal abwarten, wie es weitergeht. Die Gewinnerseite Bayer, Rheinmetall und SAP. Bayer muss man sagen, ja, die haben das Gröbste wahrscheinlich hinter sich mit eben dieser Monsanto-Übernahme, die ganzen Klagen, die da kamen. Die Aktie zwischenzeitlich sich ja von den Tiefs ausgehend mehr als verdoppelt. Dann natürlich mit dem Iran-Krieg, mit der Korrektur am Markt auch deutlich zurückgekommen. Die Jahreshochs hatten wir Mitte Februar knapp unter 50 und dann ein Rücksetzer in Richtung der Marke von 35. Seitdem hat sich die Aktie wieder etwas berappelt, aber auch hier muss man sagen, sie muss sich nachhaltig von der 40-Euro-Marke nach oben absetzen, um hier weitere Kursgewinne zu ermöglichen. Das ist nicht unmöglich, aber im aktuellen Marktumfeld kann es heute gut und morgen schon wieder schlechter aussehen. Also insofern sollte man zumindest nicht gehebelt an solche Dinge herangehen. Da bleibe ich nach wie vor dabei. Dann Rheinmetall, zuletzt Rüstung eher unter Druck gestanden. Hier die ganz klare Message der Marktteilnehmer. In den letzten Jahren hat man ganz klar festgestellt, dass Europa aufrüsten muss, dass man sich unabhängiger auch von den Amerikanern machen muss und das auch will. Und dafür möchte man natürlich viel Geld in Rüstung investieren, gerade auch Deutschland allen voran. Aber das wurde halt am Markt in diesen Rüstungsaktien auch schon eingepreist und jetzt müssen eben die Taten folgen. Und da ist man bei manchen doch etwas skeptisch und dementsprechend die Rheinmetall im Hoch noch vor wenigen Monaten, muss man sagen, bei 2.000 Euro und mehr, mittlerweile unter die 1.500 gefallen. Zwischenzeitlich immer mal wieder Erholungsversuche, aber übergeordnet hat sich jetzt da so etwas wie ein Abwärtstrend, ein Korrekturtrend etabliert. Ich hatte zuletzt mich schon skeptisch gezeigt, was Rheinmetall, was Renk, was Hensoldt, was auch andere angeht, was den ganzen europäischen Rüstungssektor angeht. Und da bleibe ich auch bei, wenngleich ich nach wie vor sage, eine Rheinmetall, eine Hensoldt, eine Thales in Frankreich, das sind gute Unternehmen, aber sie sind halt schon relativ hoch bewertet gewesen an der Börse. Und wenn es da mal zu deutlicheren Korrekturen käme oder kommt, man muss sehen, selbst eine Microsoft hat ja zuletzt mehr als 30, fast 40% verloren. Also warum soll das ein Rheinmetall nicht mal machen? Dann ergeben sich vielleicht hier wieder Einstiegschancen, aber aktuell ist mir das noch zu früh. Und der Tagesgewinner, die Aktie von SAP, gewinnt 2,2%, hat damit natürlich den DAX stabilisiert. Aber hier muss man sagen, die Aktie hat sich seit ihren Höchstkursen inzwischen halbiert und ist damit noch stärker abgestürzt, als ich seinerzeit befürchtet hatte. Denn ich hatte gesagt, zu Kursen von 280, 285 Euro ist die Aktie zu teuer. Die kann locker in Richtung 200 Euro korrigieren. Das hat sie in einem ersten Schritt auch getan, hat sich dann dort versucht zu stabilisieren. Dann gab es Quartalszahlen, die an der Börse nicht gut aufgenommen wurden und seitdem ging es weiter abwärts. Zuletzt hatte ich gesagt, so der Bereich 125 bis 130, 135, da könnte jetzt die Aktie noch hinfallen und da sollte sie sich dann aber auch langsam stabilisieren. Wir waren jetzt schon sehr in der Nähe, wir waren teilweise schon unter 140, noch nicht ganz im Bereich 135 oder darunter. Ich kann mir vorstellen, dass es noch dazu kommt. Wenn es dazu käme, wäre die Aktie für mich aber interessant, denn das ganze KI oder AI-Verlierer-Narrativ, das halte ich nach wie vor für nicht sonderlich valide und da komme ich gleich auch noch beim US-Markt etwas drauf zu sprechen. Dann der MDAX, heute ein Minus von 130,37 Punkten oder 0,43%, 30.251,91, hat ja zuletzt hier auch betont, dass er auf der Unterseite im Prinzip alles ausgereizt hat, so in Richtung 27.500, 27.000 hätte er fallen dürfen, das hat er auch im Tief gemacht, seitdem wieder deutlich berappelt, wie gesagt 30.251 jetzt heutiger Schlusskurs, aber auf der Oberseite muss er natürlich über die 32.000, am besten 32.500 steigen, um frische Kaufsignale zu generieren, aber er sieht definitiv jetzt charttechnisch nicht mehr so angeschlagen aus und das könnte durchaus gelingen. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite, Knorr Bremse, Aixtron und Fraport. Knorr Bremse, kann ich wenig zu sagen. Das Unternehmen ist ja seinerzeit an die Börse gegangen, war glaube ich von Heinz-Hermann Thiel an die Börse gebracht, der das über viele Jahre als privates Unternehmen, wenn man so will, also hauptsächlich in seinem Besitz, gemanagt hatte. Mittlerweile ist der gute Mann leider verstorben, eigentlich ein Vollblutunternehmer. Schade, dass er, wie gesagt, das Zeitliche gesegnet hat, aber das ist eben letztlich, wo wir alle am Ende dann landen. Seitdem wird das Unternehmen dann von seinen Erben bzw. externen Managern geführt. Und zwischenzeitlich war die Aktie auch mal ausverkauft worden in Richtung 40 Euro im Jahr 2022. Ich weiß nicht, ob der Mann da noch gelebt hat. Mittlerweile in der Spitze ja fast verdreifacht, zuletzt so ein bisschen zurückgelaufen. Aber der Aufwärtstrend ist nach wie vor da und generell halte ich das Unternehmen für nicht so schlecht. Auf der anderen Seite Kurse über 100 Euro und heutiger Schlusskurs trotz der Verluste war bei über 103. Das ist schon ja gut bezahlt, sage ich mal. Jetzt nicht exorbitant überbewertet und rette sich, wer kann. Die Aktie muss sofort aus dem Portfolio geschmissen werden. Aber auf diesem Niveau würde ich nicht unbedingt noch draufspringen. Wenn die Aktie aber vielleicht nochmal unter 100 Euro fällt, so in Richtung 90 bis 95, da könnte ich mir dann vorstellen, dass es ganz interessant wird. Dann Aixtron, ja, eine Aktie, die wir hier öfter im Podcast hatten, ist noch nicht so lange her. Da stand die auch über 40 Euro. Ich hatte seinerzeit gesagt, das kann hier böse enden, die kann sich halbieren. Und seinerzeit fiel sie dann von rund 40 auf im Tief sogar unter 10 in Richtung 8. Also sie hat sich nicht nur halbiert, sondern gefünftelt. Zuletzt dann aber wird sie wieder als KI-Gewinner gehandelt, weil man ja hier Chip-Maschinenbauer, wenn man so will, ist. Hinzu kommt der große Konkurrent, die ehemalige Cree, jetzt Wolfspeed. Die waren sogar ja zwischenzeitlich insolvent. Die haben sich also auch so ein bisschen selber aus dem Markt gekickt. Und ja, dementsprechend Aixtron, Überlebender des neuen Marktes, wurde zuletzt als KI-Gewinner gespielt. Die Aktie senkrecht durch die Decke gegangen. In der Spitze schon wieder knapp an der 40-Euro-Marke dran gewesen. Jetzt zuletzt so ein bisschen zurückgesetzt. Ist sehr, sehr schwierig. Die Aktie extrem zyklisch, kenne ich auch aus der Vergangenheit schon. Ja, wenn man sie tief gekauft hat, würde ich tatsächlich jetzt eher mal Teilgewinne zumindest mitnehmen und nicht mehr drauf springen. Wenn man noch nicht so lange drin ist, kann man sicherlich auch noch die Aktie halten, sollte sie aber mit einem Stoppkurs absichern und ansonsten, wie gesagt, extrem zyklisch und solche Zykliker kauft man am besten tief und die Tiefskurse, die lagen eben im Bereich von 8, von 10, von 12 Euro und nicht jetzt bei 36,75 dem heutigen Schlusskurs. Und dann Fraport. Zuletzt ja auch wieder so ein bisschen im Aufwind gewesen nach der Corona-Crash, wenn man so will, wo ja damals die ganze Flugbranche so ein bisschen unter Druck geraten ist und wo man sich jetzt gerade wieder am Berappeln ist, dann kommen jetzt eben diese neuen Kriege da im Iran dazu und der stark gestiegene Preis, der natürlich dann auch durchschlägt auf die Treibstoffkosten bei den Flugzeugen Kerosin. Man sieht jetzt schon, dass die Reisen sehr, sehr teuer werden, Sommerreisen in diesem Jahr und deswegen halten sich viele zurück oder machen Inlandsurlaub in Deutschland und das sorgt dann eben nicht dafür, dass es bei Fraport boomt. Also insofern, dass die Aktie jetzt kurzfristig nicht durch die Decke mehr gegangen ist, kann ich durchaus nachvollziehen. Auf der anderen Seite, man betreibt weltweit natürlich mehr als 30 Flughäfen, nicht nur den Frankfurter Flughafen, auch wenn der namensgebend ist mit Fraport halt. Und international läuft es teilweise dann auch immer besser. Nichtsdestotrotz, ja, schwierige Aktie, Infrastruktur-Play. Ich hatte ja auch den Flughafen Zürich schon mal zusammen mit Abilitato damals besucht und den halte ich für noch besser gemanagt, muss man sagen. Aber Fraport mit Sicherheit nicht uninteressant, gerade auch für Dividendenjäger. Wenn die Aktie vielleicht noch etwas zurückkommen würde, unter 70 Euro, könnte man sie sich näher anschauen. Die Gewinnerseite Ströer, TKMS und Flatex DEGIRO. Ströer, Außenwerbespezialist. Da läuft es natürlich derzeit auch nicht unbedingt absolut rund. Die Aktie zuletzt deutlicher unter Druck geraten, berappelt sich jetzt etwas, aber generell, wir hatten sie auch seinerzeit im Total Return Börsenbrief als Short-Kandidat, damals noch zu Kursen, ich glaube, das war von 40, über 40 Euro auf jeden Fall. Im Tief ist sie dann sogar unter 30 gefallen, zuletzt jetzt steil erholt, aber wie nachhaltig das ist, muss man noch abwarten, denn wie gesagt, gerade auch die Werbebranche und dann diese altbackene Werbung, Plakatwerbung, auch wenn das jetzt natürlich heute nicht mehr nur auf Plakaten stattfindet, auf Bahnhöfen hängen da ja auch so Tafeln, so digital. Ja, ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, da muss man derzeit nicht unbedingt investieren. Dann TKMS, ja, war ja schon mal fast insolvent, dann von ThyssenKrupp an die Börse gebracht, ist quasi die Marinetochter ThyssenKrupp Marine Systems, dafür steht das Kürzel TKMS eigentlich und zwischenzeitlich natürlich an der Börse freudig begrüßt, zuletzt dann mit den Rüstungsaktien etwas unter Druck geraten, die Aktie war schon über 100, ist dann im Tief zurückgesetzt in Richtung 70, hat sich dann wieder in Richtung 90 berappelt, jetzt wieder der Rücksetzer, jetzt wieder die Erholung, das geht so ein bisschen hin und her, generell bei den Rüstungsaktien, aber ich bleibe auch hier dabei, der ganze Rüstungssektor ist jetzt aktuell nicht ganz oben auf meiner Favoritenliste. Und wenn überhaupt, würde ich vielleicht den amerikanischen Rüstungssektor mal eher ins Auge nehmen. denn die verfeuern natürlich da auch sehr viel im Iran und auch weltweit in ihren ganzen Kriegen. Und das muss natürlich dann später auch wieder ja, aufgestockt werden, die ganze Munition und so weiter. Und die kaufen natürlich bei ihren eigenen einheimischen Konzernen. Also wenn überhaupt, würde ich vielleicht da mal drauf schauen. Aber generell glaube ich, der ganz größte Rüstungsboom, den hat die Börse gespielt. Den sehen wir jetzt wahrscheinlich sogar in den nächsten Jahren. Vielleicht hat die Börse zum Teil auch ein bisschen zu übertrieben. Aber generell sehen wir das in den nächsten Jahren. Aber das ist eben weitestgehend in den Kursen drin. Und dementsprechend ja, ist das für mich kein Megatrend auch. Und dann flatex.de Giro als Tagesgewinner. Der Podcast wird ja von Just Trade gesponsert, also insofern einem kleinen Konkurrenten. Generell sieht man aber, was mit diesen Online-Brokerage-Aktien durchaus möglich ist, in den USA ja auch die Robinhood. Und dementsprechend glaube ich auch, dass Michael Bebushaus mit seinem Team erfolgreich ist. Flatex.de Giro in der Vergangenheit so ein bisschen auch hinten dran gewesen, zum Beispiel was Kryptohandel und so weiter angegangen ist, bis dann eben der Großaktionär Bernd Förtsch durchgegriffen hat, neues Management installiert hat. Seitdem läuft es doch auch besser. Aber auch hier muss man sagen, so alles Gold, was glänzt, ist es noch nicht. Vielleicht muss der gute Herr Förtsch dann nochmal durchgreifen. Nichtsdestotrotz, die Aktie hat sich in den letzten ein, zwei Jahren ganz gut entwickelt und man steht zumindest heute besser da als noch damals. Dann weiter zum SDAX, der heute sogar ein kleines Plus verzeichnen konnte von 12,48 Punkten oder 0,07%, 17.270,11 der Schlusskurs. Charttechnisch steht der Index nach wie vor relativ solide da, relativ gut da. Wir hatten zuletzt so eine Art Doppeltop zwar im Bereich 18.200, 18.300. Insofern, das ist natürlich jetzt auch die entscheidende Hürde, die es zu überwinden gilt. Und da sind wir natürlich jetzt noch etwa 1.000 Punkte drunter. Aber wenn er das schafft, dann hätten wir natürlich auch sofort Kaufsignale Richtung 22.500. Und das wäre dann sehr positiv. Und auch heute hat sich ja der Index recht stark gezeigt. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite Hypoport, SMA Solar und Süß Microtech. Hypoport, muss man sagen, eigentlich schade, was mit dieser Aktie passiert. Denn ist natürlich ein Unternehmen, das sich auf Immobilienfinanzierung, die Vermittlung von Immobilienfinanzierung spezialisiert hat, quasi so eine Art ja, Dienstleister in diesem Bereich, und in der Spitze war die Aktie schon über 600 Euro. Zuletzt ist sie dann nochmal eingebrochen, hatte auch so ein bisschen mit den Großaktionären zu tun, die hier zum Teil dann auch verkauft haben. Aber man muss sagen, der CEO Ronald Slabke, der steht hier weiter seinen Mann und der hält auch mehr als ein Drittel der Aktien. Und ich vertraue dem Mann auch, dass er das Unternehmen wieder in die Spur bekommt. Er ist auch ein großer Kritiker der deutschen Politik, was ich nachvollziehen kann. Gerade auch die entsprechende Ministerin, die ja hier aus Trier auch kommt, hat zuletzt eher mit ihrer Geburt ihres Kindes Schlagzeilen gemacht, als dass sie hier noch weiteres auf den Weg gebracht hätte. Und es war ja schon in der Vergangenheit so, dass unter Bundeskanzler Scholz es hieß, man braucht 400.000 und mehr Wohnungen im Jahr in Deutschland, um hier noch klarzukommen. Und man hat dann nur 200.000 geschafft. Und bisher sehe ich nicht, wie diese Regierung das irgendwie ja, ändern möchte oder geändert bekommt. Also insofern, der Markt liegt nach wie vor am Boden. Hier wartet man drauf, dass es entsprechende Reformen gibt, dass hier der Bau, der Immobilienbau angefeuert wird. Das würde natürlich auch Hypoport helfen. Und insofern ist das natürlich auch für Anleger eine antizyklische Wette. Ich denke, die Tiefs der Aktie zuletzt um die 70 Euro, das könnten auch die Korrekturtiefs jetzt gewesen sein. Sie müsste halt jetzt nachhaltig über 80 kommen und dann in Richtung ja, 95 steigen, und über 95 wäre der weitere Weg nach oben frei. Generell bin ich hier zuversichtlich. Wir hatten die Aktie seinerzeit um 150 Euro damals ins TAC-Musterdepot gekauft. Sie ist dann auch kurz nach unserem Kauf erst nochmal kräftig unter Druck geraten, unter 100 Euro gefallen. Dann ist sie aber explodiert. In der Spitze war sie bei 350. Wir haben um 300 Euro Teilgewinne mitgenommen, 300, 310 sowas. Eine Restposition haben wir, die liegt jetzt natürlich wieder im Minus, aber wir haben die Aktie dadurch immer im Auge. Es ist nur eine kleine Restposition und wir wären da durchaus bereit, die Aktie auch wieder im Musterdepot stärker zu gewichten. Ja, dann SMA Solar, habe ich mich zuletzt schon zu geäußert. Grundsätzlich bei 100, 110 seinerzeit hatte ich gesagt, die profitieren da von diesem beiden Solarboom in den USA. Das wird aber in sich zusammenfallen, deswegen die Aktie ein Short-Kandidat, die kann sich mehr als halbieren. Sie hat sich dann in der Spitze von 110 auf unter 10, ja, mehr als gezehntelt, muss man sagen. Zuletzt natürlich berappelt durch den Iran-Krieg, weil da auch wieder Rufe laut wurden, ja, man muss unabhängiger von Öl werden, mehr in erneuerbare Energien, mehr in Solar investieren. Grundsätzlich stimme ich da auch zu. Die Frage ist halt nur, ob SMA davon dann wirklich der große Profiteur wieder wird. Da habe ich so nach wie vor meine Zweifel. Es gibt andere Wechselrichterhersteller, die können das günstiger und zum Teil auch besser. Ja, in der Vergangenheit hat es lange auch gedauert, bis man von dem amerikanischen Solarboom profitiert hat. Erst als alle anderen ausverkauft waren bei Wechselrichtern, hat man dann auch dort auf die SMA-Wechselrichter zugegriffen. Nicht, weil die qualitativ schlecht wären, im Gegenteil, da sind die vielleicht sogar besser, aber sie sind halt, weil sie in Deutschland produziert werden, auch teurer. Und ja, das ist so ein bisschen die Krux bei diesem Unternehmen. Deswegen auch ein sehr zyklischer Wert. In der Vergangenheit, wie gesagt, teilweise durch die Decke gegangen und dann komplett in sich zusammengefallen. Zuletzt wieder sehr, sehr stark gestiegen, aber Kurse von fast 50 Euro. Selbst jetzt nach dem heutigen Rücksetzer noch über 45 halte ich doch für des Guten ein bisschen zu viel. Nichtsdestotrotz, wenn dieses Thema Iran und so weiter erhalten bleibt, wenn dann weiter auf erneuerbare Energien verwiesen wird, kann natürlich die Aktie durchaus auch wieder anziehen. So ist das jetzt nicht. Und dann Süß Microtech, so ein bisschen ähnlicher Fall wie Aixtron, extrem zyklisch, auch Chip-Maschinenbauer gilt jetzt auch wieder als KI-Gewinner. Deswegen die Aktie zuletzt steil gegangen. Heute jetzt Gewinnmitnahmen, verliert sie 5%. Sie war in der Spitze ja auch schon mal auf über 70 Euro gestiegen. Das waren damals die Höchstkurse, die Allzeithöchstkurse, also noch höher als seinerzeit am neuen Markt, wo ja schon viel Euphorie drin war. Und anschließend fiel sie dann von 70 auf im Tief unter 25, also mal eben ja gedrittelt und mehr. Es gab zwischenzeitlich auch eine Gewinnwarnung. Inzwischen hat sich die Aktie wieder berappelt, aber die ist natürlich, wie gesagt, extrem volatil, so ein bisschen wie Aixtron. Wenn man sie richtig erwischt, kann man mit solchen Werten auch kurzfristig zum Teil schönes, gutes Geld verdienen. Aber da muss man natürlich auch ein bisschen Glück haben. Und aktuell ist sie trotz der Kursverluste heute doch eher wieder oben mit Kursen zuletzt über 60, auch wenn es jetzt heute 5% zurückging in Richtung 58, 57 Euro. Die Allzeithochs lagen knapp über 70. Also da ist sie eher am oberen Ende als am unteren Ende und dementsprechend wäre ich da nach wie vor vorsichtig. Die Gewinnerseite Evotec, Verbio und Secunet Security Systems. Evotec, ja, das ist ein bisschen schwieriger Fall, muss man sagen. Seinerzeit am neuen Markt gehypt gewesen, dann in sich zusammengefallen, Penny Stock, dann kam Dr. Werner Landthaler aus Österreich, hat das Unternehmen quasi über viele Jahre sehr, sehr gut gemanagt. Die Aktie stieg auf 30, 40 Euro in der Corona-Zeit, dann ein unrühmlicher Abgang des CEO, die Aktie brach völlig in sich zusammen und aktuell ist es so, dass im Prinzip alle Analysten sich einig sind, der fundamental faire Wert von Evotec liegt eher so im Bereich 10 bis 12 Euro, vielleicht sogar eher bei 12 als bei 10, aber den Anlegern fehlt halt das Vertrauen so ein bisschen und es gibt zwischenzeitlich auch immer mal wieder ganz gute Meldungen, dann kommen immer wieder die Zahlen, die dann alles andere als berauschend ausfallen und dann gibt es wieder einen auf den Deckel. Zuletzt haben wir die Unterseite komplett ausgereizt, sind in Richtung 4 Euro gefallen. Mittlerweile haben wir uns von den 4 Euro wieder deutlich gelöst. Heutiger Schlusskurs 4,70, das sind ausgehend von den Tiefs nicht ganz 20%, aber doch ein kräftiger Schluck aus der Pulle. Insofern muss man jetzt schauen, bis 5 kann es weiterlaufen. Da müsste die Aktie drüber, wenn sie das schafft, wären 6 Euro möglich und darüber dann 8. Und erst über 8 könnte man Entwarnung geben. Also sehr, sehr volatil, deutscher Biotech-Wert. Nachdem Morphosis ja aufgekauft wurde von Novartis, vielleicht sogar das spannendste deutsche Biotech-Unternehmen, aber wie gesagt, leider mit einer zum Teil etwas unrühmlichen Geschichte. Dann Verbio. Hatte ich zuletzt auch schon öfter im Podcast besprochen, hatte ich auch vor 2-3 Jahren, als die Aktie damals durch die Decke schoss im Hoch bei Kursen knapp unter 90 Euro war, da hatte ich der Aktie auch einen Absturz prophezeit. Es gab dann so eine Art Doppeltop und die Aktie fiel von knapp unter 90 auf im Tief, ja, unter 7 Euro. Also auch hier, ähnlich wie bei SMA Solar, mehr als gezehntelt. Zwischenzeitlich gab es auch hier immer wieder Probleme. Biosprit, der wurde zum Teil aus China hier eingeführt, obwohl er den Qualitätsstandards nicht entsprochen hat. Da hat sich dann Verbio, aber auch andere in der Branche massiv beschwert. Mittlerweile hat man hier zum Teil auch Lösungen, sage ich mal, gefunden, wenngleich die noch nicht ideal sind. Und es kommt natürlich jetzt dieses Thema Iran-Krieg dazu. Das hat natürlich dann die Spritpreise nach oben getrieben. Deswegen möchte man jetzt wieder auch ein bisschen mehr auf Biosprit setzen. Das hat hier dann das Ganze bei Verbio auch die Geschäfte so ein bisschen anziehen lassen und die Aktie dann dementsprechend beflügelt. Aber auch hier, die Aktie war zuletzt knapp unter 50 Euro. Jetzt ist sie deutlich zurückgesetzt. Heutiger Schlusskurs im Bereich 38 oder 39 Euro. Und ich denke, sie kann sicherlich je nach Nachrichtenlage auch wieder über 40 steigen. Da sind kurzfristig 10-15% auf der Oberseite immer noch mal möglich. Aber alles über 50 Euro wäre hier auch extrem teuer. Das muss man schon wissen. Ja, und dann Secunet Security Systems oder Networks, so heißen sie richtig. Da muss man sagen, die Aktie hatte ich auch in meinem YouTube-Video vor einiger Zeit mal vorgestellt. Da lag sie auch so in diesem Bereich 180, 200 Euro. Zwischenzeitlich ist sie dann mal nach oben geschossen, zuletzt mit dem Markt nach unten gekommen. Was man hier sagen muss, sie wird jetzt nicht unbedingt wie andere Cybersecurity-Aktien als großer KI-Verlierer gespielt, was auch so ein bisschen damit zu tun hat, das Unternehmen ist relativ vergleichsweise klein im Vergleich zu den großen Playern in den USA wie Palo Alto Networks, CrowdStrike und Co. Und die meisten Aktien sind in relativ festen Händen. Giesecke und Defrient hier, der Großaktionär mit, glaube ich, um die 80%. Und dann ist man natürlich auch über Giesecke und Defrient, die ja auch die Bundesdruckerei betreiben, wenn man so will, sehr, sehr eng verbandelt mit dem deutschen Staat, insbesondere auch mit der Bundeswehr, für die man hier die Cybersecurity auch zu großen Teilen dann macht. Und das gibt der Aktie immer eine gewisse Stabilität, aber halt sehr marktenger Wert. Das heißt, wenn die Aktie gesucht wird, wenn sich hier Anleger drauf stürzen, dann kann sie auch sehr schnell sehr stark nach oben gehen. Umgekehrt, wenn viele Anleger gleichzeitig raus wollen, dann gibt es kurzfristig einen auf den Deckel, also sehr volatil, aber generell eine gute Option, vielleicht als Gegenstück zu diesen ganzen US-Cybersecurity-Werten, sich diese Aktie auch mal anzuschauen und gegebenenfalls ins Portfolio zu legen, denn fundamental muss man sagen, ist sie definitiv nicht überbewertet. Dann der TecDAX, der eigentlich, wie gesagt, keine allzu große Rolle spielt, nach wie vor der Deckel drauf zwischen 3.900 und 4.000 Punkten, das ist die große Barriere, wo er nachhaltig drüber müsste, dann würde Kurspotenzial freigeschaltet Richtung 4.800, vielleicht sogar 5.000 Punkte, aber wie gesagt, hier sind mittlerweile große Werte wie SAP, wie Deutsche Telekom und so weiter drin, wo man sich zum Teil fragen kann, sind das wirklich dann auch in Anführungszeichen Tech-Werte? Geben dem Index auf der einen Seite gerne mal Stabilität, auf der anderen Seite ja, steigt er dann eben nicht so dynamisch wie beispielsweise der Nasdaq in den USA. Wenn man sich das heute auch anschaut, in einem relativ neutralen Marktumfeld, am Ende ein Minus von 21,85 Punkten oder 0,62% auf 3.509,76. Auf der Verliererseite SMA Solar, Süß Microtech, Deutsche Telekom, alle drei schon besprochen. Deutsche Telekom lastet hier natürlich besonders drauf, genau wie auf dem DAX, weil es doch einer der schwersten Werte im Index ist, sowohl was den DAX als auch was den TecDAX angeht. Die Gewinnerseite Evotech, Hensoldt, SAP. Auch hier SAP hat den DAX sicherlich heute so ein bisschen gestützt und tut das auch im TecDAX. Aber auch hier, die Werte sind allesamt besprochen. Wie gesagt, der europäische Rüstungssektor zuletzt unter Druck geraten. Heute hatte er dann wieder einen relativ guten Tag im DAX, seine Rheinmetall im Plus, im TecDAX jetzt die Hensoldt. Wir hatten eben auch die TKMS gesehen. Also das sind immer so Bewegungen. Natürlich, wenn es drei Schritte runter geht, geht es auch mal einen Schritt hoch. Aber kurzfristig wäre ich da in dem Bereich nach wie vor vorsichtig. Dann der US-Markt. Wie gesagt, erst vorbörslich sah es hier alles andere als gut aus. Dann die Handelseröffnung war auch noch wenig prickelnd. Goldman Sachs auch mit Nachrichten, mit Zahlen, die jetzt nicht so positiv aufgenommen worden sind. Und das hat den Dow Jones insbesondere dann auch belastet. Aber im Handelsverlauf hat sich das dann deutlich aufgehellt. Und so hatten wir am Ende ein Plus von 301,68 Punkten oder 0,63%, 48.218,25. Verliererseite Coca-Cola, Walmart und Goldman Sachs. Coca-Cola, Konsumgüter, derzeit in den USA nicht so gefragt. Hat man auch Angst, wenn die Wirtschaft nicht läuft, dann schauen die Leute genauer auf jeden Cent und kaufen vielleicht weniger Markenprodukte. Hatten wir zuletzt auch schon gesehen bei PepsiCo und anderen, zum Beispiel den Energy Drinks Celsius und so weiter. Heute trifft es mal Coca-Cola. Dann Walmart ebenfalls, natürlich Einzelhändler, wo diese Markenprodukte angeboten werden. Die verdienen natürlich mehr Geld an einem Coca-Cola-Verkauf als an irgendwelchen anderen Marken, die etwas günstiger dann vielleicht sind und dementsprechend die Aktie auch etwas unter Druck, wobei man sagen muss, Walmart ist ohnehin in den letzten Jahren super gelaufen und die Aktie eigentlich sehr, sehr teuer. Und der Tagesverlierer, wie gesagt, Goldman Sachs, ein Minus von am Ende noch knapp 2%, war zwischenzeitlich auch mal deutlich mehr als 2%. Hier hat das Unternehmen heute, wenn ich das richtig mitbekommen habe, glaube ich, seine Zahlen präsentiert und die sind nicht so gut aufgenommen worden, obwohl sie jetzt auch nicht grottenschlecht waren. Das muss man an dieser Stelle auch mal klar betonen. Die Gewinnerseite American Express, Microsoft, Salesforce, American Express. Die Aktie ja in den letzten Jahren auch sehr, sehr gut eigentlich gelaufen, zuletzt dann aber deutlich korrigiert. Wir hatten hier Höchstkurse im Bereich von knapp $390, dann Rücksetzer in Richtung 290, also das gab schon kräftige Rücksetzer auch hier und jetzt berappelt sich die Aktie wieder. Alles in allem muss man natürlich auch hier sehen, Kreditkarten generell werden natürlich in konjunkturell schwächeren Zeiten, die wir in den USA vielleicht bald bekommen könnten, gerne genutzt von Leuten, die vielleicht sonst auch nicht mehr genug Geld haben, aber das verursacht dann zum einen natürlich für die Nutzer hohe Kosten und die können dann eventuell diese Kosten, sprich die Zinsen, nicht mehr bedienen. Also das ist natürlich immer auch so ein zweischneidiges Schwert, muss man mal schauen, wie das dann am Ende ausgeht, zumal American Express, anders als Mastercard oder Visa, ja die Kredite nicht nur vermittelt, sondern eben auch die Kredite selbst ausgibt und dann entsprechend Abschreibungen im Zweifel vornehmen muss. Und dann ist man im Tech-Sektor auf Schnäppchenjagd gegangen, Microsoft, die Aktie zuletzt, wie gesagt, von 550 auf rund 350 gefallen, also deutlich zurückgekommen und Salesforce zuletzt als KI- oder AI-Verlierer gehandelt, auch deutlich unter Druck geraten, aus meiner Sicht bei Salesforce, ähnlich wie bei SAP und anderen, völliger Humbug. Und wo ich da bei diesem Thema gerade bin, greife ich es vielleicht auf. Michael Burry hat heute bekannt gegeben, dass er in diesem Softwarebereich bei 3 Aktien zugegriffen hat. Ich weiß jetzt nicht mehr alle 3. Auf jeden Fall war Adobe dabei und das hat natürlich die Adobe-Aktie heute gestützt, die daraufhin ja auf über $240 steigen konnte, ein Plus von 6,5%. Auch Veeva Systems, also VEEVA, war auf Michael Burrys Käuferliste. Das weiß ich noch, den dritten Wert habe ich jetzt leider vergessen, aber ist auch egal. Fakt ist, Michael Burry scheint es ähnlich zu sehen wie Experten à la Jens Nguyen, der gesagt hat, Software wird eigentlich eher noch wichtiger, dieses KI AI-Verlierer-Narrativ ist völliger Humbug und wie es auch ich sehe, und insofern schauen wir mal, vielleicht schaffen wir es ja bald, dieses Narrativ, das aus meiner Sicht, wie gesagt, völliger Humbug ist, zu vertreiben, und dann haben wir natürlich gigantische Einstiegschancen in diesem Software-as-a-Service-Bereich bei guten Werten. Das muss man einfach an dieser Stelle mal so klar formulieren. Bevor ich zum Nest 100 selbst komme, möchte ich aber wie immer noch kurz auf den S&P 500 eingehen. Der hat einen Top knapp oberhalb von 7000 Punkten, zuletzt auch etwas korrigiert, aber heute konnte er 69,35 Punkte oder 1,02% zulegen, 6886,24, also in Schlagdistanz zum Allzeithoch, und das ist natürlich eine ganz klare Aussage, ein Zeichen absoluter Stärke, da führt kein Weg dran vorbei. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite: Edison International, Conagra Brands und Fastenal. Conagra Brands ist natürlich auch so ein Nahrungsmittelkonzern, wo man, wie der Name sagt, ja schon Brands, wo man gewisse Marken auch hat, und das ist natürlich derzeit nicht so gesucht. Fastenal, muss man auch sagen, ja, Unternehmen, was sich mit verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten befasst, unter anderem teilweise auch in der Landwirtschaft. Die Aktie zuletzt einen super Run gehabt, jetzt mal zurückgesetzt, muss man mal abwarten, wie es da weitergeht, aber nach diesem Run, den die Aktie in den letzten vier Jahren hatte, spielt der heutige Rücksetzer um 6,85% jetzt auch nicht die ganz große Rolle, muss man aber sehen, ob das da zu einer größeren Korrektur noch kommt. Und Edison International, da kann ich jetzt wenig zu sagen, die Aktie heute mit einem Minus von 4,4%, aber auch hier muss man sagen, zuletzt deutlich erholt, wir hatten sie noch im Juni letzten Jahres unter $50, jetzt zuletzt in der Spitze über 75, hat also 50% und mehr zugelegt und setzt jetzt heute etwas zurück. Generell muss man sagen, auf lange Sicht zum Teil ein Wert, der kurzfristig sehr, sehr volatil war, der über einen langen Zeitraum auch nicht schlecht gelaufen ist und jetzt in den letzten Jahren aber so ein bisschen auch ins Stocken geraten. Ja, und dann haben wir die Gewinnerseite: Fair Isaac, Sandisk und Oracle. Fair Isaac, FICO, der FICO-Score, das ist quasi die amerikanische Schufa. Die Aktie zuletzt auch böse abgestürzt, ist noch nicht so lange her. Wann hatten wir es hier? Im Jahr 2024. Ende 2024 stand die Aktie bei knapp $2400. Heute jetzt mit einem Plus von 8,6% fast bei ziemlich genau $1001, also 1091, um es genau zu sagen. Zuletzt, wie gesagt, böse abgestürzt, unter $1000. Ja, würde ich aus meiner Sicht die Aktie eher als Kaufkandidat sehen. Das haben heute auch einige Anleger so gesehen, die zugegriffen haben, aber muss man natürlich abwarten. Das kann sich kurzfristig noch ein bisschen auspendeln, und die absoluten Tiefs, die haben wir vor ein paar Tagen auch noch einen Tick tiefer gehabt. So, ja, es ging schon fast Richtung $900. Also insofern, wenn es hier nochmal kräftige Rücksetzer deutlicher unter $1000 gibt, sollte man sich das mal anschauen. Dann Sandisk, das genaue Gegenteil, die Aktie kennt kein Halten mehr. Zwischenzeitlich zuletzt auch mal zurückgefallen von knapp 800 in Richtung 570. Aktuell gehen wir auf die 1000 zu. Allein heute ein Plus von 11,8%, über $100 zugelegt auf 952,46. Generell, dass man hier natürlich von KI profitiert, das ist gar keine Frage, aber dieser Run, der ist natürlich dann schon ein bisschen sehr hart, und ja, mal schauen. Die Bullen scheinen die $1000 noch sehen zu wollen, aber von der Bewertung her ist das natürlich mittlerweile jenseits von Gut und Böse. Und dann Oracle, zwischenzeitlich auch mal durch die Decke gegangen wie jetzt Sandisk, dann plötzlich gab es Zweifel, man hat viele Aufträge von OpenAI, können die am Ende bezahlen, und die Aktie ist bitterböse abgestürzt. Larry Ellison, der kurz mal der reichste Mann der Welt war, hat in der Spitze etwa die Hälfte seines Vermögens, weil er ist ja sehr stark in sein Unternehmen investiert, wieder verloren. Muss den guten Mann nicht jucken, er hat genug Milliarden, konnte ja seinem Sohn auch die Übernahme von Warner Bros. Discovery so ein bisschen mitfinanzieren. Aber jetzt berappelt sich Oracle auch wieder. Ein Plus, wie gesagt, von 12,7% heute. Schöne grüne Kerze im Chart und der Boden, der scheint so im Bereich 135, 140 auch hier gefunden zu sein. In der Vergangenheit war Oracle ja immer so ein bisschen SAP-Konkurrent. Mittlerweile hat man sich da abgesetzt. Da würde ich eher Salesforce oder Workday als SAP-Konkurrenten sehen. Aber nichtsdestotrotz, wer die Vergangenheit noch so ein bisschen mit im Blick hat, der schaut vielleicht auf Oracle, sieht, wenn die 12,7% machen, dann könnte das auch positiv für den SAP sein. Und das dürfte SAP mit Sicherheit dann nicht schlecht tun, sage ich mal so. Dann noch der Nasdaq 100, heute mit einem kräftigen Plus auch von 267,38 Punkten oder 1,06%, 25.383,72. Das aktuelle Allzeithoch liegt so im Bereich von 26.200 und das muss eben rausgenommen werden, um frische Kaufsignale zu generieren. Da sind wir 800, 850 Punkte von weg, also nicht die Welt, 3-4%. Und das sieht tendenziell natürlich auch hier sehr stark aus, nichtsdestotrotz, hatten wir zuletzt teilweise auch recht schwache Tage, das muss man auch ganz klar sehen. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite heute, Insmed, Kraft Heinz und Fastenal. Fastenal hatten wir eben schon, Insmed aus dem Medizintechnik-Sektor, die Aktie zwischenzeitlich auch sehr, sehr stark gelaufen, muss man wissen, war in der Spitze über 210, zuletzt deutlicher korrigiert in Richtung 135, hat es dann wieder ein bisschen berappelt, jetzt wieder ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Der Boden sollte aber um 135 gefunden sein und wenn es hier nochmal vielleicht 3-5% tiefer geht, so in Richtung 140 oder nochmal knapp darunter, dann kann man hier vielleicht auch antizyklisch mal reingreifen. Dann Kraft Heinz, nach wie vor keine Erfolgsgeschichte, Warren Buffett, der hier seinerzeit für die Aufspaltung gesorgt hat, Berkshire Hathaway, ich glaube selbst die glauben inzwischen nicht mehr unbedingt daran, dass das noch ein Erfolg wird. Fakt ist, in der Vergangenheit habe ich oftmals gedacht, die Aktie könnte die Trendwende schaffen, sie hat es nicht geschafft, sie fällt eigentlich immer weiter und aktuell würde ich da die Finger von lassen, bis hier wirklich mal eine nachhaltige Trendwende zu sehen ist, sowohl was die Geschäftsentwicklung angeht, aber auch natürlich was die Charttechnik angeht. Ja, und Fastenal, wie gesagt, schon besprochen, bleibt noch die Gewinnerseite, AppLovin, Atlassian, Cadence Design Systems. AppLovin, muss man sagen, fand ich zu Kursen teilweise in Richtung 700, 750 Dollar zu teuer. Damit habe ich im Nachhinein recht behalten. Die Aktie hat sich in der Spitze mehr als halbiert in Richtung 350. Dort hat sie zuletzt einen Boden gebildet, beginnt nun wieder zu steigen. Man muss sagen, charttechnisch ist sie noch nicht ganz aus dem Schneider, aber es sieht immer besser aus. Und tendenziell muss man auch sagen, die Halbierung, das war vielleicht dann auch etwas des Guten oder des Schlechten zu viel. Und alles in allem, ich denke, die Aktie kann in Richtung 500, vielleicht 525 sich erholen und dann muss man weitersehen. Eigentlich alles darüber erscheint mir auch wieder etwas teuer, charttechnisch liegen da auch Widerstände, aber wenn sie es schafft, das rauszunehmen, warum nicht, vielleicht sieht man sie dann auch noch einen Tick höher. Atlassian halte ich für valide, dass das ein KI-Verlierer sein könnte. Man ist hier auf Kollaborationstools unterwegs und da arbeiten dann Entwickler zusammen an Softwareentwicklung und mit diesen Kollaborationstools stimmt man sich dann ab und in Zukunft wird natürlich immer mehr Code von Software selbst geschrieben, von der KI, da braucht man weniger Kollaborationstools und das könnte natürlich hier die Geschäfte belasten, also insofern die Aktie mittlerweile, muss man auch sagen, sehr, sehr stark nach unten geprügelt, vielleicht mittlerweile zu viel nach unten geprügelt, aber dass das ein KI-Verlierer-Narrativ ist, das ist eine der wenigen Software-Aktien, wo ich das nachvollziehen kann, aber wie gesagt, zuletzt ging es auch so rapide nach unten, dass es jetzt heute zumindest mal für eine Gegenbewegung von 7% gereicht hat. Ob das am Ende aber nochmal zu einem größeren Comeback reicht, muss man abwarten. Ja, und der Tagesgewinner Cadence Design Systems aus dem Bereich Electronic Design. Diese Software braucht man beispielsweise, um KI-Chips dann auch Computer zu planen. Es gibt eigentlich hier eine Art Duopol. Okay, Siemens mischt über Siemens EDA noch mit, aber die sind eigentlich zu klein. Das heißt, im Prinzip teilen sich Synopsys und eben Cadence Design Systems diesen Markt. Zuletzt sind beide diese Aktien deutlich unter Druck geraten, wobei Synopsys sich etwas besser geschlagen hat. Generell Synopsys halte ich auch für das etwas bessere Unternehmen, allerdings die Aktie ist auch deutlich teurer. Cadence Design Systems, wie gesagt, die Nummer 2, wenn man so will, und günstiger bewertet als Synopsys. Insofern, wer auf diesen Markt setzen will, kann vielleicht auch einfach beide Aktien kaufen. Ansonsten, wer fundamental auf die Bewertungen auch schaut, der bevorzugt vielleicht Cadence Design und wer rein charttechnisch oder nach relativer Stärke geht, der bevorzugt vielleicht eher Synopsis, aber generell sehr, sehr interessanter Markt und sollte man definitiv im Auge behalten, beide Aktien und auch diesen Markt. Ja, und damit komme ich dann auch so langsam zum Schluss, aber nicht ohne noch einen Blick auf die Kryptos zu werfen. Und da hatte ich ja gesagt, der Bitcoin am Wochenende teilweise über 73.000 Dollar, dann diese Nachrichten aus Islamabad und der fiel teilweise heute Morgen am Montag unter die 71.000 Dollar Marke. Mittlerweile aber auch alles wieder ausgeglichen, aktuell 73.200 Dollar, sieht also immer besser aus. Die 72.500, 73.000 werden aktuell angegangen, könnten geknackt werden. Dann gibt es noch diesen Widerstand im Bereich 75.000 bis 76.000 Dollar. Wenn er auch darüber steigen kann, kann es sehr schnell weitergehen in Richtung 80.000, 85.000 und oberhalb von 85.000 dann in 5.000er Schritten 90.000, 95.000, 100.000. Dann schauen wir weiter. Wenn wir wieder bei 100.000 sind, dann sind wir langsam ja auch wieder in Schlagdistanz zu den bisherigen Allzeithochs im Bereich von 125.000, 126.000 und dann könnte auch da Dynamik reinkommen. Mal schauen, ob das noch was wird vor der Investmesse, die ja jetzt am Wochenende stattfindet, auf der ich von Freitag bis Sonntag, also Sonntag fahre ich wieder nach Hause, dann sein werde. Vielleicht trifft man ja auch den einen oder anderen dort und ich bin schon sehr gespannt. Vielleicht feiert man dort ja auch die Kryptos. Ansonsten Ethereum ebenfalls berappelt, muss man sagen, 2.250. Aktuell war am Wochenende teilweise auch schon über 2.300. Generell sieht es danach aus, als hätten Bitcoin und Ethereum den Boden gefunden und beginnen langsam zu steigen. Der Bitcoin hat auch ausgehend von den Tiefs sowas wie einen Aufwärtstrend ausgebildet, Ethereum ähnlich. Die anderen ziehen noch nicht so ganz mit, aber es wird, wenn man sich beispielsweise jetzt Solana anschaut, es geht zumindest hier auch nicht mehr weiter nach unten, wenngleich ja, mehr Dynamik auf der Oberseite gerne reinkommen könnte. Der Binance Coin ebenfalls nicht zu vergessen, ja, wieder im Bereich über 600 Dollar, war gestern noch im Bereich von 590 gehandelt. Also auch da, es ist jetzt kein dynamischer Sprung nach oben, es geht eher zäh und langsam, aber das ist eigentlich auch ganz gut, denn wenn die Kryptos eine Rallye starten, dann wäre es gut, wenn das zunächst langsam und zäh beginnt und dann erst die Dynamik sich entwickelt und wie gesagt, gerne auch angeführt zunächst vom Bitcoin, dann Ethereum und dann die Altcoins, so wie es in der Vergangenheit war und dann hoffe ich, dass da der ein oder andere auch noch durchstarten kann. Dementsprechend werden wir uns dann auch im Takt positionieren. Zuletzt war das hier sicherlich eine schwierige Zeit, gerade auch vor dem Hintergrund dieser extremen Volatilität, die wir beispielsweise auch im Softwaresektor gesehen haben, aber, und auch das ist ein positives Zeichen, es hat sich ja der ein oder andere in der Vergangenheit, in der kurzfristigen Vergangenheit die Mühe gemacht und mal das Narrativ Bitcoin digitales Gold überprüft und kam dann zu dem Schluss, naja, so ganz passt das nicht. Der Goldpreis, der Bitcoin-Preis, die entwickeln sich zum Teil stark gegenläufig. Bitcoin entwickelt sich eher so wie der US-Software-Sektor und der stand ja jetzt zuletzt eben mit diesem KI-AI-Verlierer-Narrativ unter Druck. Und wenn jetzt aber die Kryptos nach oben marschieren, könnte das eben auch ein positives Zeichen sein, dass auch der Software-Sektor, der Software-as-a-Service-Sektor wieder ins Laufen kommt und dementsprechend ja, muss man jetzt genau aufpassen. Wir werden das insbesondere im Tag tun und wenn wir da sehen, dass die Chancen größer als die Risiken sind, dann werden wir uns entsprechend positionieren. Wir haben durchaus im Musterdepot einiges drin, wir haben aber auch noch viel Cash und können da einiges tun und das werden wir dann machen. Und wie gesagt, über Just Trade, wer sich dort anmeldet, der kann auch einen Monat den Tag kostenlos bekommen und dann sich das Ganze mal anschauen. Vielleicht ist ja da der ein oder andere gute Trade dabei, der Gewinn einfährt und dann kann man ja sagen, okay, den Gewinn investiere ich dann vielleicht auch mal in ein entsprechendes Abo. Das soll es dann für den heutigen Podcast gewesen sein. In diesem Sinne möchte ich jetzt die Verabschiedung kurz halten, um auch den Podcast nicht länger zu machen als notwendig. Morgen geht es dann auf YouTube weiter mit meinem aktuellen YouTube-Video. Am Donnerstag kommt auch noch eins und dann am Freitag geht es auf die Messe nach Stuttgart. Wie gesagt, vielleicht sehe ich den einen oder anderen ja dort und das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Daher sage ich an dieser Stelle jetzt nur noch eins, nämlich wie immer, tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.